Ich stand nicht vor dem Knusperhäuschen, aber vor der Tür, klopfte an und von innen drang leise die Antwort, ja, bitte. Ich betrat den Raum und da stand ich nun vor diesem Mann. Er lag im Bett, circa 50 Jahre alt und sah ganz schön verwahrlost aus. Der Geruch im Raum erbärmlich, ich wäre fast umgefallen. Auf dem Teppich umgekippte Milch, vergoren und viele andere Dinge. Ich machte mich an die Arbeit, schrubbte den Teppich, goss da Wasser mit Waschmittel rüber. Den Geruch hatte ich wochenlang in der Nase. Und er sagte mir, er habe einfach so ins Telefonbuch geguckt, unter Kirchen. Und dann überall mal versucht anzurufen und ich hatte mich halt gemeldet und deswegen war ich da. Nach einiger Zeit klingelte das Telefon. Er konnte sich aus dem Bett nicht so aufraffen und ich ging ans Telefon und da kam dann eine Stimme und jemand sagte, ja, wann sollen wir denn die Bierkisten vorbeibringen? Ich fragte, ja, wer ist denn dann da? Ja, doch, die Satanskirche, da ist eine Bestellung aufgegangen, wann soll ich die vorbeibringen? Ich sagte, ja, ich bin Pastor, ich bin hier gerade zu Besuch und klack, am Ende wurde aufgelegt, der Telefonhörer. Ich setzte mich auf den Hocker zum Bett hin und wir kamen so ein bisschen ins Gespräch, wollte wissen, wer er ist und wie ich ihm sonst helfen könne und musste dann weiter. Und bevor ich aufstand, schaute er mich noch mal recht finster an und sagte, Mensch, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich dich nicht absteche. Da schaute ich so nach links und auf dem Nachttisch lag so ein großes Brotmesser oder ähnlichem. Ich dachte, hups, jetzt wird's aber Zeit, dass ich gehe und machte mich auf den Weg. So habe ich's erfahren und vielleicht denkt ihr, eine Märchengeschichte, falsche Wahrnehmung, aber so ist es passiert und ich bin bestimmt nicht der Einzige, der mit ähnlichen Dingen konfrontiert wurde in seinem Leben oder aus irgendwelchen Büchern Ähnliches gelesen hat und in manchen Filmen, wo wir mit finsteren, fragwürdigen, geheimnisvollen Dingen konfrontiert werden. Und das nicht so richtig einordnen können. Satanskirche und finsterer Blick, jemanden erstechen. Was ist das? Spuk? Oder gibt es das eben wirklich als Bedrohung, als Gefahr? Hänsel und Gretel und das Geheimnis der bösen Hexe. Sie klopften nicht an die Tür, sondern sie knusperten an diesen leckeren Dingen. Das war ja sehr verheißungsvoll, süß, verführerisch, verlockend, aber am Ende saß Hänsel eben im Gefängnis. Und beide kämpften um ihr Leben, Gretel und Hänsel. Zum Glück endete die Geschichte gut. Und sie konnten dieser, ja man möchte sagen, teuflischen Gefahr nochmal gerade so entrinnen. Ich möchte so ein bisschen über diese Dinge reden, Verführungen, Verlockungen, jetzt mal nicht die zarteste Versuchung, Schokolade eben, sondern auch dieses Böse, was es gibt in dieser Welt, was verlockend erscheint und uns doch so sehr gefangen nehmen kann und unsere Seele vergiften, vielleicht sogar zerstören kann. Es gibt okkulte Praktiken, habt ihr vielleicht schon mal gehört, so diesen Begriff Okkultismus, Esoterik, vielleicht ein bisschen harmloser, Einstiegsdroge, Aberglaube. Und das boomt. Und da wird jede Menge Geld umgesetzt. Aber ist das nur ein Wirtschaftszweig oder steckt mehr dahinter? Auf jeden Fall sehr klug gemacht, weil okkulte Praktiken, geheimnisvolle Praktiken, die verborgen bleiben möchten, geben ja ein Stück Antwort auf die Bedürfnisse, Sehnsüchte unseres Lebens. Und wer da an die falsche Adresse kommt, hängt manchmal schnell drin. Zum Beispiel geben sie Antwort auf unser Bedürfnis nach Schutz, Sicherheit. Man will keinen Unfall machen. Man möchte behütet durchs Leben durch. Aber wer weiß, was einem alles passieren kann. Und hier gibt es jede Menge Angebote. Ich nenne nur ein ganz paar wenige. Talismänner, Amulette, Glücksbringer. Wie mal ein Seelsorger erzählte, da kam dann die junge Frau zu ihm und verstand ihr Leben nicht mehr, weil trotz ihrem Amulett ständig irgendwas passiert. Das Kind fiel runter und in die Scherben und dies und das und jenes und es mehrte sich. Und dann hat sie zusammen mit dem Seelsorger dieses geerbte Amulett von ihren Vorfahren her geöffnet. Und es war wirklich ein Zettel drin und da stand drauf, ich habe mich dem Teufel verschrieben. Gemeinsam haben sie dieses Amulett, was so harmlos aussah, zerstört. Oder denken wir an Traumfänger. Es ist zum einen eine Mode, keine Frage, aber oftmals steckt mehr dahinter. Ich würde meinen Kindern keinen Traumfänger ans Bett hängen, auch wenn sie nachts aufwachen und quaken, weil sie schlecht geträumt haben. Traumfänger soll schützen vor bösen Träumen, vor Geistern und negativen Energien. Hat aber mit dem christlichen Glauben und dass man zu Gott beten kann, bewahre mich, nichts zu tun. Ich würde mir sowas weder vorne ins Auto hängen, noch ins Kinderzimmer. Es gibt Brandbriefe beim Hausbau, die werden vergraben, damit nichts passiert. Es gibt Hufeisen, sicherlich in der Regel harmlos, kein Thema. Aber ich habe auch mal jemanden gefragt, der so ein Hufeisen über seinem Hauseingang hängen hatte. Ich habe gesagt, warum hängst du es dahin? Ja, ach, das ist nur ein Schmuckstück. Ich habe gesagt, da kannst du es ja mal abhängen. Nee, das will ich lieber dann doch nicht. Manchmal verhängen sich unsere Gedanken an so etwas. Keine okkulte Ausstrahlung, das Hufeisen. Aber manche schwören dann doch drauf, es bringt Glück. Und wo A beginnt im Leben, kommen manchmal B und C. Und bei D kommen wir nicht mehr so schnell weg. Okkulte Praktiken oder Gottes Antwort wäre, wenn es um Schutz geht, ich halte meine Hände über dir. Das wäre die gute Quelle. Und an diesen Gott können wir uns wenden, wenn wir Angst haben vor Unfall und Gefahren, wenn wir uns um unsere Kinder sorgen und um ihre Sicherheit. Okkulte Praktiken geben auch Antwort auf die Frage nach Heilung, wenn es um Krankheiten geht, um körperliche Beschwerden. Und es zwickt hier und zwickt da und zwickt dort. Die Medizin, kommt schnell in Verruf und dann suchen viele andere Wege. Es gibt magische Steine, die man kaufen kann. Manche schwören drauf. Es gibt transzendentale Meditation. Die im Fernosten, die lachen darüber, wenn wir sagen, es ist doch nur ein bisschen Meditation. Sagen, seid ihr wahnsinnig? Das hängt mit unserem Glauben, mit unserer Religion zusammen. Was sagt ihr da? Es gibt Reiki, also eine Art Geistheilung, wo man die Energien des Kosmos und woher sie auch immer kommen mögen, in den Körper leiten will. Und jemand ist eine Verbindungsperson, vielleicht sogar ein Medium. Ein großes Thema, ganz aktuell in Deutschland. Weiße Magie, da kommt dann eine Art Lichtsengel, nicht ein Teufel mit Hörner. Aber schon Paulus schrieb damals an Korinth, der Teufel kann sich verstellen als einen Engel des Lichts. Und es war auch mal in der Coburger Tageszeitung vom Itzgrund die Rede, wo eine Frau mit Vater Unser und mit Pusten und Besprechen die Warzen und alles Mögliche wegmachen konnte. Aber als man den Artikel las, hat man gemerkt, also Glaube ist da nicht. Da werden christliche Dinge magisch angewendet. Und weiße Magie hat letztendlich die gleiche Quelle wie auch die schwarze Magie, eben eine böse Quelle. Lichtengel. Und es gibt hier wiederum ein Wort aus der Bibel, wenn es um unsere Gesundheit geht, dass Gott nicht nur damals seinem Volk Israel sagte, sondern auch uns, ich bin der Herr, dein Arzt. Gott gebraucht vieles, Aber die letzte Abhängigkeit, um wo unsere Gebete hingehen dürfen und unser Vertrauen gefordert ist, ist Gott selbst, wenn es um meine oder um deine Gesundheit geht. Und okkulte Praktiken gehen auf das Bedürfnis nach Wissen, nach der Zukunft ein. Wie soll ich mich entscheiden? An welchem Tag soll ich das Geschäft abschließen? Welche Versicherung? Wie muss ich planen? Welche Entscheidung treffen? Wie lange werde ich leben? Und sicher ist Handlinienlesen eines der bekannten Dinge, auch hier auf dem Coburger Schützenfest. Im August hat es immer wieder mal einen Stand gegeben, wo man sich die Handlinien lesen lassen konnte. Nur ein Scherz, nur mal aus Spaß. Wir haben ja auch Linien, so ein bisschen was ist ja auch vielleicht dran. Mag oft Hokuspokus sein. Aber aus einem Nachbarort von Bad Liebenzell hörte ich auch, wie sich ein junger Mann das Leben nahm. Weil dieses vorausgesagte Sterbedatum der Handlinienleserin immer näher rückte. Es mag ein psychologisches Phänomen sein, dass er sich verrückt machte, dass er durchdrehte, dass er sich in den Selbstmord stürzte. Aber wenn sowas passiert, dann ist da auch was Böses dabei. Etwas Lebenszerstörendes. Kein Scherz, keine Spielerei, Hände weg vom Handlinienlesen. Horoskope, über 60% der Deutschen, so eine Umfrage, lesen immer wieder ihr Horoskop. Nur mal so aus Spaß, weil es ja gerade meine Zeitung drin ist, brauche ich doch gar nicht. Als eine Zeitung mal die Horoskope wegließ, gab es jede Menge Beschwerden. Wahrsagerei, Tarotkarten, Tischerücken, Gläserrücken. Ich erkläre die Dinge nicht, weil wer damit zu tun hat, der weiß es besser wie ich. Wer damit nichts zu tun hat, muss nicht genau wissen, was das bedeutet. Vielleicht dieser Begriff Spiritismus, weil der Spiritismus weltweit über 100 Millionen Anhänger hat. Und auch beim Spiritismus geht es um dieses Wissen, was man nicht hat, zu erlangen. Ein junger Kerl sagte, ja, meine Schwester hat sich das Leben genommen. Und ich werde nicht damit fertig, weil ich nicht weiß, warum. Das ist so gemein. Sie hat sich einfach das Leben genommen und warum? Diese Frage wurde so riesengroß in seinem Herzen, sie erdrückte ihn schier und er begab sich in spiritistische Sitzungen, wo man versuchte, in einem Zirkel den Geist der verstorbenen Schwester anzurufen, zu befragen. Und er kam in fürchterliche Ängste, so berichtet er. Und andere sagen, es meldet sich nicht der Geist des Verstorbenen, sondern ein Omen. Und es ist letztlich ein Geist der Finsternis, der Menschen in seinem Bann zieht. Die Bibel verbietet das. Wir sollen keinen Kontakt suchen oder herstellen wollen zu Verstorbenen. Gott sagt, meine Zeit, deine Zeit steht in meinen Händen. Und er sagt, vertraue dem Herrn dein Leben an. Er wird's gut machen. Das soll uns genügen. An ihn sollen wir uns wenden und dazu sind wir von Herzen eingeladen. Der Evangeliumsrundfunk sendet immer wieder, ist ein ganz seriöser evangelischer Fernseh- oder auch Radiokanal und sendet immer wieder auch Lebensberichte. Und es gibt auch eine ganze Rubrik, wo unterschiedliche Personen davon berichten, wie sie mit okkulten, esoterischen Dingen zu tun hatten. Und in dieser Sendung erzählen sie, wie sie hineingeraten sind, aber sie können auch berichten, wie sie wieder herausgefunden haben durch Gottes Hilfe. Und das ist nicht irgendeine Spinnerei, sondern das sind sehr glaubwürdige Berichte von ganz normalen Menschen. Hier haben wir zum Beispiel die Marion Hartmann. Ich habe diesen Artikel mal gesucht und dass wir das nur mal hören. Sie hatte immer so ein bisschen die Sehnsucht in ihrem Herzen, mal mit Engeln Kontakt aufzunehmen, mit Engeln zu reden, zu kommunizieren. Aber das war auch irgendwo alles. Sonst hatte sie mit übernatürlichen, geschweige denn esoterischen Praktiken nichts zu tun. Und dann sagt sie, alles begann damit, dass eine Frau meine Zukunft im Kaffeesatz las. Es gibt ja auch die Eingeweide der Tiere, das kommt aus der Antike, ne? Oder Kaffeesatz lesen. Damit begann alles, ganz harmlos, was ist das schon, ne? Kaffeesatz und dann faselt jemand hin und blablabla. Ne? Aber damit begann alles. Ne? Und danach auf einmal hatte sie Lust, astrologische Sendungen im Fernsehen sich anzuschauen. Die gibt's übrigens, ne? Auf gewissen Kanälen, wo dann die Zukunft vorausgesagt wird, wo Tarotkarten gelegt werden, wo Sterndeuterei ist und all diese Dinge im astrologischen, nicht im astronomischen, ne? Das ist wissenschaftlicher, im astrologischen Bereich. Und da hat sie auch gehört, dass es Menschen gab, die mit Engeln oder auch mit Verstorbenen Kontakt aufnehmen konnten. Das war da irgendwo so Kaffeesatz und dann Schritt zwei. Dann war sie, so berichtet sie, in mal zufälligerweise, zufällig, das Herz zog bestimmt schon dahin, in einem Esoterikladen. Und dort wollte sie Heilsteine kaufen, tragen, um sich mehr zu öffnen für diesen Bereich. Die Verkäuferin beriet sie und sagte dann auch noch, ich bin ein Medium, ich kann auch Kontakt herstellen zur übernatürlichen Welt. Und sie wurde immer neugieriger und ließ sich letztendlich auch weihen. Das ist in diesem Bereich und in dieser Branche ein Begriff, dass man sich weihen lässt durch verschiedene Zeremonien. Und um weitere Sitzungen abhalten zu können, bekam sie von dieser Verkäuferin im Esoterikladen eine Adresse, die Adresse einer Frau in Bayern. Und sie nahm Kontakt auf, wurde immer mehr eingeweiht, allmählich stellten sich grauenhafte, schlimme Albträume ein. Ganz verzweifelt, so berichtet sie, rief sie die Reiki-Meisterin aus Bayern an und sie sagte zu ihr, ich brauche unbedingt eine Ablösung. Durch spezielle Riten sollte ich von den Dämonen, die mich angriffen, wieder abgelöst werden. Diese Ablösung funktionierte aber nicht, sie kostete ein Schweinegeld, sie musste immer wieder werden. Am Ende war sie einfach nur frustriert, ermüdet, mit ihrer Psyche auch fix und fertig, sodass sie in eine Psychiatrie eingewiesen werden musste, mit der Diagnose schizophren zu sein, Wahnvorstellungen zu haben. Über dämonische Belastungen und dass in diesem okkult-esoterischen Bereich wirklich Mächte über ihr Leben gekommen sind, konnte sie dort mit niemandem reden. Denn da war die Ansicht so, wie es C.G. Jung mal sagte, früher sprach man von Dämonen, heute wissen wir es besser und nennen es Neurosen. Damit sage ich nicht, jede Neurose hat was mit Dämonen zu tun. Aber dieses Thema Dämonen gibt es eben gar nicht mehr. Das ist eine mittelalterliche, antike Vorstellung, so C.G. Jung. Und sie war aber der festen Überzeugung, nein, da ist was in mein Leben gekommen. Sie wandte sich an einen Pastor, an einen Pfarrer, der ihr Hoffnung machte. Ihr Hoffnung machte, dass sie bei Gott nicht abgeschrieben ist, so erzählt sie. Ein Pfarrer, ein Pastor, der ihr half und sagte, ruf den Namen Jesu an. Der ihr sagte, wenn du nicht beten kannst, dann bete von Herzen das Vaterunser. Und fang an, in der Bibel zu lesen. Und sie las dann immer wieder Psalm 139, wo von diesem Schutz Gottes die Rede ist und von Gott, der uns Menschen das Leben gegeben hat. Am Ende berichtet sie, dass sie immer mehr Freude hatte, in der Bibel zu lesen, dass sie Jesus Christus kennenlernte und dass sie wirklich frei wurde von diesen Belastungen, die sie schier in den Ruin getrieben hatten. Wieder die Frage Spinnerei. Ein rein seelisches, psychologisches Phänomen, etwas, was man parapsychologisch erklären kann, also psychologisch, aber wo die Wissenschaft nicht mehr erklären kann, versucht die Parapsychologie auf andere Methoden Beweise zu bringen, hervorzuholen oder mehr. Ich denke, Ich glaube wirklich mehr. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, merken wir, wie Gott davon spricht und wie im Wort Gottes davon auch die Rede ist, dass es Mächte gibt, böse Mächte und eben nicht nur gute. Im Mosebuch, bevor das Volk Israel das Land Kanaan, ein heidnisches Land, eroberte bzw. da einzog, gab Mose im Namen Gottes eine Order. Und wir lesen hier einfach aus dem 5. Mosebuch: Niemand von euch darf seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lassen. Niemand soll wahrsagen, zaubern, Geister beschwören oder Magie treiben. Begriffe, die heute kursieren und Dinge, die Menschen heute tun. Und Gott sagt nein, weil es nicht nur Psychologie und Humbug ist, sondern weil es eine Gefahr ist. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil abwenden, Totengeister befragen, die Zukunft vorhersagen oder mit Verstorbenen Verbindung suchen. Das, was bei den heidnischen Völkern da war und warum Gott sie auch vertrieben hat, wer so etwas tut, ist dem Herrn zuwider. Gerade wegen dieser abscheulichen Bräuche vertreibt er die anderen Völker und gibt euch ihr Land. Was dort der Grund war, warum sie aus dem Land mussten, gerade das sollte das Volk Israel nicht tun. Ihr aber gehört dem Herrn, zum Herrn, eurem Gott. Darum haltet ihm allein die Treue. Ich glaube, wir merken diesen Bibelversen eine große Bedeutung ab, dass da ein großer Ernst dahinter steht. Um dieser Dinge sind die Völker Kanaans vertrieben, zum Teil vernichtet worden. Und Gottes Volk, dieses Volk, mit dem Gott etwas Neues startet, sollte die Finger davon lassen. Es ist ein Volk, das zu Gott gehören soll und nicht zum Bösen. Wir sehen also, wenn wir in die Bibel schauen und über dieses Thema nachdenken, zum einen im Alten Testament, siehe diese Bibelverse, eine ganz deutliche Warnung: Tut das nicht. Es gibt auch noch viele andere Stellen im Alten Testament. Wir sehen im Neuen Testament bei Jesus, wie auch er mit diesem Thema zu tun hatte. Denn es ist nicht nur einmal vorgekommen, sondern mehrmals, dass er Dämonen oder böse Geister austrieb. Wenn das nur Neurosen gewesen wären, du liebe Zeit, ne? Er hat böse Geister und Dämonen ausgetrieben. Einmal war sogar dieser Mann, dieser Gerasener da, der sich in den Grabeshöhlen aufhielt. Er war nackt, er kratzte und zerstörte sich selbst. Er hatte Kräfte, Ketten zu zerreißen und war besetzt von vielen, vielen bösen Geistern. Und Jesus sprach nur ein Wort. Und diese Geister mussten diesen Menschen verlassen. Sie fuhren in die Schweineherde und da sahen wir, wie mächtig die Geister sind. Die Schweine stürzten den Hang runter ins Wasser und ertranken. Jesus hatte damit zu tun. Nicht nur mit Dämonen und bösen Geistern, sondern mit dem Teufel selbst. Denken wir an diese Begebenheit in der Wüste, nachdem Jesus getauft wurde, wurde er 40 Tage vom Teufel versucht. Und er sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann bete mich an. Oder bete mich an und ich werde dir alles geben, was du siehst, die ganze Welt. Da hat er sowieso gelogen. Die konnte er gar nicht geben, auch wenn er mal Gott dieser Welt genannt wird. Und Jesus widerstand ihm und sagte: Es steht geschrieben, du sollst alleine Gott, deinen Herrn, anbeten. Keinen Teufel, keine bösen Geister, keine Dämonen, keine dunkle Seite, sondern alleine Gott, deinen Herrn, sollst du anbeten. Von allem anderen sollen wir unsere Seele, unser Leben reinhalten. Also auch bei Jesus und gerade bei Jesus, weil er der Sohn Gottes ist, weil er der Sieger ist, sehen wir, wie die Dämonen sich aufbäumen. Lest mal die Evangelien und wie sie hinausfahren müssen, wo Jesus kommt. Und Jesus sagt, der Finger Gottes ist zu euch gekommen. Die Macht Gottes bedeutet das. Und wir sehen, wie er selbst dem Teufel widerstand, ja ihn sogar letztendlich am Kreuz besiegte durch seinen Tod und dann durch die Auferstehung von den Toten. Auch Paulus und die anderen Apostel schreiben darüber in den Briefen. Jahrzehnte danach, zum Beispiel diese Stelle aus dem Epheserbrief, ich lese sie uns vor, Kapitel 6. Da sagt Paulus zu den Christen, zu den Menschen, zieht die volle Rüstung, hier ist so eine römische Rüstung eines Soldaten gemeint, Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Hui, ganz schön geballt, ne? Und es ist die Herausforderung zu sagen, ja, glaube ich das? Oder er spricht in dem Bild der Antike, heute würde man völlig anders reden. Gottes Wort ist aber gültig. Und gültig für alle Zeit. Und hier ist vom Teufel die Rede, von Dämonen, von bösen Mächten, dass wir nicht nur mit Menschen zu tun haben, die uns widerstehen oder schaden möchten, sondern dass es noch ganz andere Kräfte und Mächte vom Teufel kommend her gibt. Und da können okkulte Praktiken eine offene Tür hin sein, eine sozusagen eine Brücke dahin, ein Abholer. Das ist möglich. Und deswegen Vorsicht, wenn das Knusperhäuschen ist, so lecker und so süß, wer dem Teufel den Finger gibt, erfährt, dass der bald die ganze Hand nimmt. So. Vielleicht zusammenfassend an dieser Stelle, die Bibel spricht eigentlich von zwei Bereichen. Sie sind nicht ebenbürtig. Gott ist viel größer. Aber es sind trotzdem zwei Bereiche. Wir haben den Bereich des Lichts, das ist der Bereich Gottes, und wir haben den Bereich der Finsternis, das ist der Bereich des Teufels. Nur, dass wir noch mal ein Gefühl dafür kriegen, ganz kurz, da gehört dieses alles hin. Ne? Schaut mal, das sind lauter nicht nur Begriffe, sondern Dinge. Das gehört auf die Seite Gottes, Jesus Christus, der Retter, der für unsere Schuld und Sünde gestorben ist, uns ewiges Leben geben möchte. Der Heilige Geist, die Engel Gottes, Bibel, Gebet, Vergebung, Barmherzigkeit, kennt der Teufel gar nicht. Ewiges Leben und vieles mehr. Und wir haben auch diese andere Seite, ne, wo wir einiges ansammeln können an Aussagen, aber eben auch nicht vollständig. Ne. Es gibt Dämonen, böse Geister. Es gibt das, was sich hinter Okkultismus, Esoterik und Aberglauben versteckt. Es gibt wirklich auch einen Satanismus. Nicht wenig Satanskirchen in Deutschland, weltweit sowieso, wo Menschen sich versammeln, um nicht zu dem lebendigen, dreieinigen Gott zu beten, sondern um den Namen des Teufels anzurufen, sich ihm zu verschreiben. Zauberbücher, denken wir an das 6. und das 7. Buch Mose, richtig verführerischer Begriff. Das sind indische oder ägyptische Zauberbücher. Manche haben solche Bücher im Haus stehen. Das ist nicht gut. Mein Bruder erzählte mir, dass er mal in Russland evangelisierte, nach der Wende damals schon ein bisschen her, mit einem Evangelisten zusammen. Und es war in einem Zelt. Und es kam ein Mann nach der Veranstaltung zu ihm und zu dem Evangelisten und sagte, ich möchte so gern glauben, ich kann nicht, mich hält eine Macht zurück. Und sie sprachen viel miteinander. Und irgendwo hatte mein Bruder und der Evangelist den Eindruck, ob da nicht vielleicht andere Mächte sind, die ihn zurückhalten. Denn Gott möchte doch, dass jeder zum Glauben kommt und gerettet wird. Und sie fragten hin und her. Und durch dieses Fragen erkannte er, dass er zu Hause Zauberbücher stehen hat. In seinem Haus, in seiner Wohnung. Ob er da drin las oder nicht, ich weiß es nicht genau. Aber als er die Zauberbücher brachte, und als man diese Zauberbücher verbrannte, war er frei und konnte sein Leben Jesus Christus anvertrauen und den Namen Jesus in den Mund nehmen. Manche erinnern sich an die Apostelgeschichte, Apostelgeschichte, diese Stadt Ephesus mit diesem heidnischen Tempel der Diana, der Diana. Und die Leute haben das alles verehrt und waren da drin in diesem Kult. Sie kamen zum Glauben Und dann brachten sie bergeweise Bücher auf den Marktplatz oder wohin auch immer, lauter Zauberbücher des Diana-Kultes, und verbrannten sie. Das war ihnen klar. Das passte nicht mehr zusammen mit dem Glauben an Jesus Christus. Das sind Mächte, das sind Hände, die nach einem greifen und einen zurückziehen wollen in das alte Leben. Als ein guter Bekannter von mir zum Glauben kam, ich durfte ihn zum Glauben führen an Jesus, er hat sich bekehrt, sein Leben Jesus anvertraut, ein happiges altes Leben gehabt, da hat er an dem Tag der Bekehrung all seine Dinge mitgebracht und das war ein Zeugs an esoterischen und finsteren Sachen. Wir haben das gemeinsam verbrannt und er hat sein Leben Jesus Christus anvertraut. Warum? Warum beschäftigen sich Menschen mit dem Okkulten? Diese Frage möchte ich auch noch kurz angehen. Warum beschäftigen sich Menschen damit? Ich denke sicherlich, weil wir Menschen mehr als Materie sind, weil wir uns nach etwas Höherem, Übersinnlichen sehnen. Und je mehr man uns verkleckern will, wenn du gebaut hast, wenn du einen Beruf hast, wenn du alles schön hast, dann sei ruhig und zufrieden und satt und lehn dich zurück und du bist glücklich. Je mehr das verkündigt wird, desto weniger glauben wir es, weil wir es nicht so erfahren. Weil da was ist, was nach Höherem strebt und durch Diesseitiges und Materielles nicht gestillt werden kann. Deswegen ist der Mensch prinzipiell offen für den lebendigen Gott. Aber wenn nun nicht Gott der Weg und die Quelle ist, suchen manche eben in anderen Richtungen Erfüllungen auf diesem Gebiet. Ich drücke immer 100 Mal. Natürlich ist es oft auch Neugier, Gruppenzwang, gerade bei Jugendlichen oder auch Langeweile. Da rückt man mal Tische in der Schulklasse oder Gläser. Es sind Sorgen und Probleme. Man weiß nicht weiter und landet beim Esoteriker, bei Reiki und erwartet Heilung und kommt immer mehr in andere dunkle Dinge hinein. Ich habe auch nochmal hier einen Begriff geschrieben, Unmündigkeit. Vielleicht ist es auch bei Hänsel und Gretel so ein bisschen der Punkt. Die waren ja viel zu jung. Die haben ja zu Hause gar nicht bekommen, was sie bekommen müssen, um lebensfähig zu sein und auch Verlockungen zu widerstehen zu können. Und das ist dieser Begriff, ist eigentlich ganz schön, Unmündigkeit. Wir sprechen andersrum ja davon, jemand ist mündig geworden. Wir meinen, er ist erwachsen, er kann von zu Hause weg und ins Leben entlassen werden. Und mündig ist eben dieses Wort Mund, kommt da drin vor. Und mündig meint, er ist nun genügend gesättigt worden. Er ist eigentlich gesättigt worden, sodass er jetzt selber ins Leben hineingehen kann, volljährig ist, mündig ist. Wenn jemand nicht gesättigt wurde, ist er unmündig. Und Elternhäuser sind dafür da, dass Kinder mit Liebe gesättigt werden. Wenn das nicht geschieht, sind sie gefährdet. Elternhäuser sind dafür da, dass Kinder Disziplin lernen. Dass Kinder mit Geborgenheit gesättigt werden. Dass Kinder mit Frieden gesättigt werden. Nicht mit Vollkommenheit, keine Angst, meine ich gar nicht. Aber mit Frieden gesättigt werden. Elternhäuser sind dafür da, dass Kinder eine gewisse Ordnung lernen. Und vor allem sind Elternhäuser auch dazu da, dass Kinder Jesus kennenlernen und ihn lieben lernen. Das haben wir nicht letztendlich in der Hand. Aber wir beten dafür. Wir geben unser Bestes und legen es in Gottes Hände. Und Elternhäuser sind dafür da, dass Kinder lernen Frust. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Dass Kinder lernen Frust auszuhalten. Dass sie eine hohe Frustrationsgrenze bekommen. Und dieser Satz hier unten, der total modern ist, leider auch bei Christen manchmal, der kommt von hier, von Aleister Crowley. Er war einer der einflussreichsten Personen der Okkultismus-Szene. Ne? Szene. Aleister Crowley. Er hat diesen Satz geprägt. Ne? Also nicht 10 Gebote, man darf Kindern nichts verbieten. Ne? Sondern nur ein Gebot gib deinen Kindern mit, du darfst tun, was du willst. Ne? Und dann wird so ein Kind später auf die Gesellschaft losgelassen und die Gesellschaft muss das ausbaden. Und so ein Kind wird anfällig, weil es im Frust landet. So ein Kind wird anfällig für alle möglichen Süchte und Versuchungen. Weil mit diesem Gesetz lernt ein Kind nicht, sich irgendwo drunter zu stellen. Also kann ich später keinen Arbeitgeber ertragen. Mit diesem Gesetz lernt ein Kind nicht, auch mal Dinge zu tun, die es eigentlich nicht will, aber die gut sind und es zu tun hat. Das lernt das Kind nicht. Und kommt später ins Leben und merkt, das Ganze haut aber so nicht hin in der Gesellschaft. Und auch bei Gott haut das nicht so hin und klappt zusammen. Ich könnte wirklich manche Namen nennen, wo genau das so passiert ist. Wenn ich sage, die höchste Order bei meinem Kind ist, es darf tun, was es will, ist unbiblisch, weil das Menschenbild hier nicht stimmt. Das ist unbiblisch. Ein Kind muss lernen, vieles zu tun, was es eigentlich nicht will. Und da bekommt es eine hohe Frustrationsgrenze, weil das ganze Leben ist so. Und der Kern des Kindes ist nicht göttlich und gut, sagt die Bibel, sondern wir sollen es anleiten zum Guten und unser Kind auch fördern und helfen, Dinge zu tun, die es eigentlich nicht tun will. Aber wir wissen, dass es gut ist. Und da reift ein Kind zur Mündigkeit, kann auf die Gesellschaft losgelassen werden und hat eine bessere Voraussetzung, Dingen zu widerstehen, weil es eine höhere Frustrationsgrenze hat. Bei niedriger Frustrationsgrenze landet man schnell in Süchten und anderen Abhängigkeiten, weil man das nicht schafft, nicht packt, weil man innerlich unglücklich und leer ist. Und das halte ich auch für einen triftigen Grund. Diese Unmündigkeit bei Hänsel und Gretel natürlich, Stiefmutter, Papa, Laschi und viel zu jung, kein Thema. Die konnten noch gar nicht mündig sein und wurden ins Leben entlassen. Jesus ist stärker, das möchte ich nochmal betonen, gerade bei diesem Thema. Schauen wir uns diesen Bibelvers an aus dem Johannesbrief. Hier schreibt der Apostel Johannes, denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus ist gekommen, die Werke, die Macht, das, was er machen will, zu zerstören. Das ist Jesus. Oder hier im Kolosserbrief schreibt Paulus, auf diese Weise wurden die finsteren dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Und wer unterm Kreuz steht, unter dem, was Jesus getan hat, der steht im Sieg. Der muss sich nicht fürchten. Und der kann frei werden von dem Bösen, was sein Leben kaputt machen möchte oder schon gefangen halten will. Der Sieg, das Geheimnis des Sieges ist Christus, der Gekreuzigte. Dort wurde der Schlange, wie im Alten Testament schon prophezeit, dort wurde der Schlange der Kopf zertreten. Durch Jesus. Guck gerade auf die Uhr. Also ich spurte mich. Maria aus Magdala. Das war eine Frau, die hat wirklich Befreiung erlebt. Sie folgte Jesus nach als Jüngerin. Da gab es die 12 Apostel und es gab Jüngerinnen. Und sie folgte Jesus nach. Und von dieser Maria von Magdala hatte Jesus 7 Dämonen, stellt euch das mal vor, so belegt war die, 7 Dämonen ausgetrieben. Böse Geister, die hinausfuhren, als Jesus in ihr Leben kam, als Jesus sie freisprach und befreite. Ich habe mal so ein bisschen fantasiert, was können das für Geister gewesen sein? Es steht ja nicht drin. Aber vielleicht sind es manchmal Dinge, die gar nicht so böse kommen. Aber im Extremen, wo sie uns binden, zu Mächten werden können oder könnten. Vielleicht hatte sie den Geist der Lüge. konnte nicht aufhören, immer die Unwahrheit zu sagen oder immer übertreiben. Das Brot war nicht so groß, sondern es war so groß. Immer, nur den Geist der Lüge. Vielleicht war sie geplagt. Und es heißt ja, der Teufel ist der Vater der Lüge, der Erfinder der Lüge. Oder der Geist der Selbstzerstörung. Vielleicht neigte sie dazu, Selbstmord zu begehen, ihr Leben kaputt zu machen. Die Bibel sagt, der Teufel ist ein Mörder von Anfang an. Er will Leben zerstören. Gott will Leben erhalten, zum Aufblühen bringen. Vielleicht der Geist der Habsucht. Ein bisschen geizig, okay, aber es gibt ein Maß, wo man sagt, das ist nicht mehr normal. Da geht ja die Familie drauf. So eine Habsucht, wie ein Götze, noch mehr, Mammon. Vielleicht Geist der Eifersucht. Wenn jemand erzählt, mir geht's gut, oder jemand erzählt, meiner Familie geht's gut, dann hasst man denjenigen schon, weil es einem selber vielleicht nicht so gut geht. Oder er muss auch ein Heuchler sein, ein Lügner sein. Der ist ja total verblendet. Wie kann der sagen, mir geht's gut? Keinem Menschen geht's gut. Sonst wäre er ja kein Patient. Man hätte nichts mehr zu tun. Und da steht tatsächlich jemand, der sagt, hey, du hast gefragt, wie es mir geht. Ich sage, mir geht's gut. Ich sehe schon in deine Augen, du glaubst mir nicht. Sollte man sich mal fragen, ob es auch einen Geist der Eifersucht gibt. Es gibt einfach auch Menschen, liebe Leute, denen geht's gut. Bitte, lass sie doch in Ruhe. Es gibt auch hier und da mal eine Familie, denen geht's gut. Bitte, lass es doch stehen. Ne? Aber es gibt den Geist der Eifersucht auf der Arbeit, vielleicht auch in der Gemeinde oder wo auch sonst. Das ist nicht mehr normal. Paulus schreibt mal, leidet mit den Leidenden und freut euch mit den sich Freuenden. Geist der ewigen Nörgelei, halt der unreinen Gedanken, Geist der, nun will ich nicht sagen, wer irgendwas hier hat, der hat einen Dämon in sich drin. Aber was waren das für Geister bei der Maria Magdalena, die ihr Leben beherrschten und die Lebensqualität zerstörten? Geht es nicht irgendwie so in diese Richtung, wenn es extrem wird? Und man ja selber auch überhaupt nicht davon wegkommt, wie denn? Und da ein Jesus kommen muss, der mich befreien muss, damit der gottgegebene Charakter meines Lebens auch mal zum Leuchten kommen kann. Es gibt irgendwie herrliche Charaktere, aber sie sind oft mit diesen Dingen so überschüttet. Einfach schade, ne? Schade für diese Welt. Und das schaffen wir nicht selber. Befreiung ist möglich, sonst würde ich hier nicht predigen, zielgerade. Johannesevangelium. Jesus erwiderte ihnen, ich sage euch die Wahrheit, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Ich glaube nicht, dass Jesus lügt. Und ich will einfach nicht glauben, dass er den Mund zu voll nimmt. Ich will eher glauben, dass wir zu wenig erwarten. Dass wir zu klein von Jesus denken. Er sagt, wer sündigt, ist der Sünde Sklave. Und wir merken, dass wir kennen, dass diese Kette kann ich nicht durchreißen. Aber er sagt, wer das erkennt, wer die Wahrheit erkennt, wer eingesteht im Lichte Gottes, ich bin versklavt. Ich bin gekettet an Sünde oder okkulte Praktiken. Ich komme da nicht los. Da sind Süchte in meinem Leben, die zerstören nicht nur mich, sondern die Menschen drumherum. Da sind Mächte über meinem Leben und ich komme nicht weg davon. Wer die Wahrheit erkennt, die Wahrheit macht frei. Es ist ein großer Schritt. Und dann können wir das auch bekennen. Oder wir können auch einen Seelsorger, eine Seelsorgerin in Anspruch nehmen, uns begleiten lassen, gemeinsam kämpfen, den Weg aus Bindungen herauszufinden. Das ist es doch wert. Das Leben ist doch lang und es wäre doch viel zu schade, es auf Halbgas oder Schmalspur mit minderer Qualität zu leben, als wie Gott sich das gedacht hat. Und dass Jesus sagt, wenn der Sohn Gottes euch befreit, seid ihr wirklich frei. Dann ist die Gefängnistür aufgeschlossen. Und sie ist bei jedem aufgeschlossen seit Golgatha. Und wir müssen da rausgehen. Und es muss uns vielleicht jemand an die Hand nehmen, durch die offene Tür zu gehen, vom Gefängnis in die Freiheit Gottes, Jesus nachzufolgen und ihm zu gehören. Befreiung ist möglich, sie ist nötig. Die Wahrheit wird euch frei machen. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt habt und zu dem wahren und lebendigen Gott umgekehrt seid, um ihm zu dienen. Das wäre das schön, wenn heute Abend hier jemand sitzt und genau das beherzigt. Ich kehre um von den toten Götzen oder von den dämonischen Kräften, von der Sünde meines Lebens, an der ich festhalte. Ich kehre um und wende mich dem lebendigen Gott zu in Jesus Christus. Ich möchte mich bekehren, möchte diesen Schritt tun. Einmal ganz und grundsätzlich. Und dann an der Hand dieses Herrn durchs Leben gehen und mit ihm hinfallen und wieder aufstehen, wie auch immer. Aber er bringt mich ans Ziel. Meine Frau und ich sind bei so schönem Wetter mal Auto gefahren und haben auch dieses Schild gesehen und haben gelacht, was soll denn das blöde Schild da? Wir haben es gar nicht realisiert, ne? Und 30 Sekunden später standen wir so nah an einem richtigen Flussufer, ohne Schranke und ohne irgendwas. Ich noch schnell auf die Bremse, ups, da habe ich gedacht, oh, das Schild hatte einen Sinn. Wir hätten das zwar gar nicht nach Wasser aus und nichts, ne? Wir wären da voll so einen Hang runter und ab in den Fluss, ne? Mit unserem Auto. Und das ist die Lebensfahrt vieler Menschen, ne? Und heute ist der Tag, wo Gott dieses Schild aufstellt und sagt, Achtung, wenn du so weitermachst, geht's nicht gut. Lass dich warnen, lass dich bitten, umzukehren, dich versöhnen zu lassen mit dem lebendigen Gott. Umkehr ist möglich bei Jesus Christus. Vielleicht möchte das heute Abend jemand tun, dann darf er nach dem Gottesdienst gerne auf mich zukommen oder auf irgendjemanden, zu dem er Vertrauen hat, von dem er auch weiß, der kann mit mir beten, mit dem kann ich einfach mal seelsorgerlich über etwas reden, der hält auch den Mund, der erzählt es nicht weiter. Macht doch eine feste Sache heute Abend mit dem lebendigen Gott, dass du den Weg in die Freiheit findest, auf dem Weg des Lebens mit Jesus Christus. Denn genau dafür ist er am Kreuz gestorben. Ich bete noch. Herr, dein Wort ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und im Licht deines Wortes erkennen wir auch unser Leben. Und wir erkennen auch da, wo wir feststecken, wo wir gefangen sind, wo vielleicht böse Geister und was immer es auch sein mag, unser Leben kaputt machen möchte und nicht zur Entfaltung kommen lässt. Du siehst auch Schuld und Sünde. Und du bist nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern um zu vergeben, um zu versöhnen, um Neuanfang möglich zu machen. Ich preise dich darüber und bitte dich, dass das heute Abend geschieht. Amen.